und hatte dann im Auto zu mir gesagt, du Toya, ich wollte dir nur sagen, eine Frau ist wie eine Vase. Sie nimmt immer nur auf und der Mann gibt in die Vase hinein. Und dieses Bild, das hat sich so in mir eingebrannt. Und ey, sorry, aber ich muss halt dann auch an Sperma denken. Eine Vase in der Sperma. Also keine Ahnung, wie diese Connection beim Kopf kommt. Aber das ist tatsächlich so schon mal im Podcast
erzählt.
Ich habe schon mal erzählt, ne?
Ja, ist mir gerade eingefallen.
Das ist
ja,
so voll ekelhaft.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris Influencer, Toya, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine Schuhe.
Ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lackpumps.
Doch, Lackpumps.
Genau, mit so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne? Mhm. Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennig-Absatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen, ich bin nicht so die High Heels-Maus. Liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps, das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir ja dich richtig gut in Cognac-Schuhen
ich
vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15, VIBERS groß geschrieben und 15 als Zahl, 15% auf eure Bestellung und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VIBERS mit Layla Lowfire und Toya Diebel an diesem schönen Montag. Ich kann euch eine Sache sagen.
Es ist wirklich ein
Wir müssen jetzt schon
Montag.
Lachen.
So ein Montag, wo man so eine kleine Pause davor machen muss. So ein Montag ist das heute.
So ein Montag, ja. Die Weibers-Folge ist quasi ein personifizierter Montag. Aber vielleicht, weißt du, wenn man schon vornherein denkt, so boah, das ist eine richtige Montagsfolge, dann sind es so Folgen, die werden dann für den Grimme-Preis nominiert.
Also ganz ehrlich, Toya, heute wird ein wahrliches Feuer entstehen in diesem Podcast. Oh. Ich weiß es einfach. Ich habe mich so lange auf diese Folge vorbereitet.
Ey, das ist so lustig, dass du das sagst. Ich habe selten, also außer wir reden wirklich über politische Inhalte, da mache ich mir dann auch wirklich viele Notizen. Aber sonst eigentlich, wenn wir so labern, dann sind es eher so Stichpunkte. Aber heute, ich habe so viel mir aufgeschrieben, weil irgendwas, dieses Thema, wir reden heute über selbstbestimmten Sex und wie man diesen denn erschnappen kann. Irgendwie hat das irgendwas in mir, ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte auf einmal ganz viele Gedanken, habe ich alle aufgeschrieben. Für dich,
cool.
Für euch.
Sehr schön, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, aber ich trage das alles hier unten, unter meinem Herzen, ein bisschen weiter unten.
In deiner Vulva ist es fest eingeschlossen,
in meiner Vagina
Thema.
Tatsächlich.
In deiner Vagina, die umschließt das ganz fest mit ihren kleinen Flügelchen.
Mit ihrer kleinen Glücksflosse.
Der kleinen Glücksflosse. Die wird heute im Laufe der Folge werdet ihr vielleicht hören, dann müsst ihr mal ganz kurz die Augen, die Augen und Ohren, vor allem die Ohren offen halten. Da werdet ihr vielleicht die vielleicht ein bisschen schlackern hören. So ist das, diese Folge. Ich möchte was Kleines hier sagen. Bevor wir anfangen mit der Folge. Es geht um Technik. Jetzt denkt ihr euch vielleicht...
Oh, du wolltest dich entschuldigen.
Jetzt denkt der eine oder andere sich wahrscheinlich so, Technik, das ist jetzt ja wahnsinnig langweilig. Ich kann euch sagen, also ich bin jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, technisch total versiert zu sein. Also ich liebe zwar Technik in Form von, cool, ich kaufe was und steck mir das in die Ohren und ich hoffe, das funktioniert gut. Aber sobald ich quasi irgendwas so aufsetzen muss oder zusammenstöpseln und konfigurieren, ich bin halt auch so... Ich sage immer, ich habe ja auch so ein Husch-Husch-Gehen. Alles muss ganz schnell passieren. Ich will keine Anleitungen lesen. Ich will das alles immer selber. So, das ist für mich mal dieses Autoritätsproblem, das ich habe. Die Anleitung hat gar nichts zu sagen. Ja. So, das ist bei mir. Das Problem ist,
komm auf den Punkt.
Wenn man Podcasts aufnimmt, dann hat man halt sehr viel Technik. Vor allem, wenn man so aufgesetzt ist wie ich. Ich habe so ein Interface, das ist so eine Box, da steckt man ein Kabel rein. Und ich habe ungefähr 8 verschiedene Kabel miteinander verbunden, damit das funktioniert. Mit so kleinen Mini-Boxen, die ich noch dazu gekauft habe, die alle 8 Jahre alt sind. Und dann habt ihr vielleicht gemerkt in der letzten Folge, das stimmt doch irgendwas nicht mit Toyas Ton. Und ich kann euch sagen, das kann daran liegen, dass ich 8 Kabel falsch miteinander verbunden habe, die alle defekt waren und nicht zusammengehörten. Und dann ist mir aufgefallen auf meiner Recherche, wie kann ich das denn reparieren, dass ich die perfekte Box eigentlich schon habe und ich brauche nur ein Kabel. Und das steckt jetzt drin. Und deswegen klinge ich so toll.
Es ist so Wahnsinn. Sorry, dass ich dich auch so abwürge, aber das Problem ist, du hast es schon sehr oft im Podcast genauso beschrieben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, nur dass du das Problem nicht erkannt hast. Aber du hast sehr oft schon gesagt, dass du einen technischen Fehler verursacht hast im Podcast. Weil wir haben dieses Problem einfach, seitdem wir Weibers aufnehmen.
Ja,
das ist wirklich so. Immer wieder. Und wir haben alles probiert. Okay, der Computer darf nicht am Ladekabel sein. Okay,
richtig.
Das Mikrofon muss zweimal im Uhrzeigersinn gedreht werden, bevor
richtig.
Wir starten. Es war wirklich alles, ne?
Ich habe mir neue Kopfhörer gekauft. Ich habe ein neues Mikrofon gekauft.
Und die Lösung war einfach, dass du... Ich kenne das selbst, wenn Elektriker in die Wohnung kommen und dann sehen die so, wie man so 30 Mehrfachstecker ineinander gesteckt hat.
Das weißt bin du? Ich.
So sieht dein Aufnahmetisch aus.
Richtig. Nicht mehr. Nicht mehr, liebe Leute. Ich habe ein einziges Kabel. Das heilige
Kabel. Wenn der Fehler jetzt immer noch besteht, dann weiß ich nicht, was ich noch mache. Ne? Dann schicke ich dir ein Mikrofon und das musst du dann einfach nur in deinen Computer reinstecken und fertig.
Und dann bezahlst du mir so einen Aufnahmeleiter, der mit mir hier dann in Hackeburg sitzt.
Mhm, genau.
Mhm. Der wohnt dann in meinem Büro. Vielleicht kann der ja auch, könnte der ja auch ein Teil der Folge sein, über die wir heute sprechen. Wir wollen über selbstbestimmten
was
Sex
für ein
sprechen.
Übergang.
Das ist ein Übergang. Auch der verdient einen Krimmelpreis. Ich finde das wahnsinnig cool und wahnsinnig wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Erst habe ich gedacht so, ja, aber da spricht ja jeder drüber. Mein ganzer Feed ist voll mit sexueller Befreiung, mit Accounts, die sich damit beschäftigen, wie wichtig das ist, dass man über sexuelle Bedürfnisse, über Wünsche, über Träume spricht und die ganzen Plattformen, die es ja auch dazu gibt und wie viel Spaß das macht und wie einfach das sein kann. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, in Vorbereitung auf die Folge, ja, in der Theorie stimmt das auch alles, aber ich finde, die Umsetzung ist wahnsinnig schwierig. Und vielleicht schaffen wir das heute, vielleicht nicht für alle, aber für ein paar das mal ein bisschen aufzudröseln, wie das trotzdem klappen kann mit dem Selbstbewusstsein im Bett.
Absolut. Ich meine, ich hatte jahrelang einen Sex-Podcast und habe sehr viel über Sex gesprochen, sehr viel auch über schlechten Sex gesprochen. Und dadurch habe ich, glaube ich, oft so irgendwie den Status bekommen automatisch, dass ich so der Inbegriff von sexueller Selbstbestimmtheit bin.
Voll.
Und das ist halt so krass, weil eigentlich beruht dieser Podcast auf dem Fakt, dass ich wirklich jahrelang sehr, sehr, sehr schlechten Sex hatte. So, dass ich auch sehr viel Sex hatte, weil ich dachte, wenn ich einfach sehr viel Sex habt, dann wird's irgendwann besser.
Ja.
So von wegen alles, was du mehr als 10.000 Stunden machst, da wirst du eine Experte drin, so nach dem Motto. Und es ist wirklich so, die ersten Jahre meiner sexuellen Karriere, das klingt falsch, aber egal, hatte ich nur frustrierenden Sex. Also nur so Sex, wo ich mir dachte, oh, hoffentlich macht er jetzt irgendwas, was sich gut anfühlt. Also so schlimm, ne?
Mhm.
Und das der Typ dann am Ende so, oh, weißt du, gekommen und dann so richtig befriedigt und der legt sich so hin und so.
Das war voll geil.
Oh, es war richtig gut und ich dachte mir einfach nur so, heißt es fertig? Heißt es jetzt, ist die Chance verpasst, dass wir noch was Cooles machen für mich? So. Und das hat wirklich damit geendet in meinen Anfang 20ern, dass ich so extrem viel Sex hatte. Also das würde ich jetzt halt nicht mehr schaffen mit einem Vollzeitjob allein schon, abgesehen vom Kind und
anderen. Ich wollte gerade sagen, zwei Vollzeitjobs.
Ja, aber also selbst mit einem Vollzeitjob kann man das, glaube ich, nicht schaffen. Ich hatte teilweise wirklich, naja, egal, muss man jetzt auch nicht ausführen.
Time-Schedules.
Time-Schedules, ja, ich habe es in den Kalender eingetragen. Und irgendwann, und ich hatte wirklich auch mit allen möglichen Menschen Sex, weil ich mir dachte, wenn ich mit den Menschen, die ich sehr attraktiv finde, schlechten Sex habe, vielleicht habe ich ja dann mit den Menschen, die ich nicht attraktiv finde, guten Sex. Ich habe so, so viele Theorien aufgestellt, was es jetzt besser machen könnte, weil ich irgendwie so, keine Ahnung, warum man das weiß, aber irgendwie wusste ich, da geht noch viel mehr. Und ich war nicht bereit, mich damit abzufinden, mit diesem weniger, was ich so bekommen habe, ohne danach zu fragen, so nach Motto. Und dann hat es wirklich, irgendwann ist der Knoten geplatzt und ich habe halt gecheckt so, wenn ich kommuniziere, was ich brauche, da bin ich übrigens nicht allein drauf gekommen. Ich hatte viele Dreier mit Frauen, die auf jeden Fall besser waren in diesem ganzen Sex-Game als ich. Und ich hatte eine Freundin, die war so, die konnte mit jedem Typen, egal wie heiß sie den fand oder wie unattraktiv sie den fand, sie konnte einfach jeden Typen dazu bewegen, genau das zu machen, was sie gut findet. So, dass sie immer guten Sex hatte, egal mit wem, egal in welcher Situation. Und ich hatte Dreier mit ihr und habe das immer so beobachtet und dachte mir so, das macht voll Sinn. Also wie geil ist das bitte? Dass ihr eigentlich auch egal ist, wer auf der anderen Seite ist. So, ja, okay, das geht jetzt natürlich in eine andere Richtung.
Ein menschliches Toy.
Ja, und seitdem ist es besser. Und seitdem ist es wirklich eine krasse Reise. Und jetzt mit 31 habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich wirklich mit jedem Menschen, den ich menschlich auch gut finde, guten Sex. Und das finde ich so crazy, weil ich hatte so viele Sachen schon, die ich beendet habe, weil ich mir dachte, wir sind nicht kompatibel oder so. Und ja, so im Nachhinein frage ich mich so, wie wäre das gewesen, wenn ich am jetzigen Punkt schon angekommen wäre?
Ich habe erstmal überlegt, woran liegt das? Also was sind denn die Probleme und Gründe dafür, dass man kein Selbstbewusstsein im Bett hat, um das Pferd quasi mal von hinten aufzuzäumen? Und ich bin zum Schluss gekommen, das gilt nur für mich persönlich. Bei mir hat auf jeden Fall alles angefangen mit meinem Körper. Also und die Sicht auf meinen Körper. Ich finde, da muss man ganz weit zurückgehen. Also wenn man so die ersten Berührungspunkte auch mit Sex hatte. Ich glaube, bei mir war das mit 15. Und natürlich beschäftigt man sich aber schon vorher so ein bisschen damit. Man hat Gespräche mit Freundinnen und so und versucht dann natürlich auch alles rauszufinden, wie machen die das. Und vielleicht hat man auch schon ein paar Filme gesehen, im Internet irgendwas gesehen und so. Und mein erster Gedanke auf meinen Körper in einer sexuellen Beziehung war schlecht.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und ach, den kennt ihr natürlich. Jetzt Obacht, jetzt kommt der Hunger. Es ist HelloFresh.
Oh mein Gott, HelloFresh. Was hat HelloFresh mir schon für geile Gerichte auf den Tisch beschert? Ich find's richtig geil. Du kriegst so eine Kochbox nach Hause mit Rezepten, die du wahrscheinlich noch nie selbst gekocht hast. Mit genau der richtigen Anzahl und Portion von Zutaten. Also da geht auch nichts weg danach. Und kannst wirklich so tun, als ob du so ein richtiges, so, ja, als ob du so alles kannst in der Küche. Und das war für mich ein krasses Upgrade in meinem Leben. Ich hoffe für euch auch.
Frag mich mal, seit ich auf dem Dorf lebe, habe ich das Gefühl, ist meine Küche sehr einseitig geworden. Deswegen HelloFresh ein Upgrade par excellence ist. Ich muss gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Das Restaurant heißt jetzt Restaurant Toya, Hackelburg. Und dort koche ich zum Beispiel Miso-Butter-Spaghetti mit Portobello-Pilz.
Boah, Portobello-Pilze. Ganz ehrlich, man sieht die im Laden und die sehen einfach nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Würde ich nie kaufen.
Aber ich habe in einem Restaurant schon mal einen Portobello-Pilz gegessen. Der hat geschmeckt wie das geilste Steak, was ich hier gegessen habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Und das ist sowas, wofür ich HelloFresh einfach liebe. Weil du findest es dann raus und das ist ja auch ein Wissen, was bleibt.
Richtig, man lernt kochen, kann man wirklich so sagen. Und übrigens gibt's im April limitierte Taste of Asia Gerichte. Da gibt's eine kulinarische Reise durch Japan, Korea oder Malaysia. Und das finde ich einfach geil, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas einfach selber zu kochen. Weil ich immer denken würde, das kann ich eh nicht, ist zu kompliziert, dauert zu lang. Aber mit HelloFresh kocht man in nur 30 Minuten Gerichte, nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit Gewürzen, die man vielleicht im normalen Leben gar nicht kennengelernt hätte.
Und wenn man richtig viel Lust auf Abwechslung hat, kann man sich jede Woche eine Auswahl zusammenstellen aus über 30 Rezepten. Oder ihr macht's so wie ich und lasst euch einfach überraschen, was da so vorbeikommt. Es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen, die man dort auswählen kann. Und wenn ihr jetzt mal reinprobieren wollt, reinschnabulieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit HF Vibers. Alles groß geschrieben. HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box, den gibt's auch noch oben drauf und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also, los geht's, schnabulieren, jetzt freischalten. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Also mein Körper ist nicht der Richtige für Sex. Jetzt nicht physisch gesehen, mechanisch gesehen meine ich, sondern so optisch passt der schon mal gar nicht. Weil ich bin ja unzufrieden mit meinem Bauch, ich bin unzufrieden mit meinen Brüsten und dann ist der Typ das ja automatisch auch. So, das war mein erster Gedanke. Und deswegen war es von Anfang an so, dass ich mich gar nicht eigentlich auf den Akt einlassen konnte, außer auf dieses Mechanische. Ich habe mich also nur auf meinen Partner fixiert, was der will, was der braucht, was der gut findet. Weil ich ja wusste, ich werde mich sowieso nicht gut fühlen. Weil ich finde meinen Körper ja auch schon kacke. Und das ging nicht nur um meinen eigenen Körper, weil ich jetzt irgendwie die Brüste zu groß fand und meinen Bauch zu dick fand, was im Nachhinein auch total absurd ist, wenn ich an mein 15-jähriges Ich denke, ich habe richtig Mitleid mit meinem 15-jährigen Ich. Sondern
haben wir, glaube ich, alle, Toja, wenn wir an unser 15-jähriges Ich denken.
Sondern es ist natürlich auch dieses Narrativ, was man damals vor 20 Jahren noch hatte, das ist natürlich einfach ein anderes gewesen als heute, wie der weibliche Körper einfach zu sein hat. Und was der weibliche Körper so für Aufgaben hat und wie da Jugendliche drüber sprechen. Und wie sich eine Frau auch im Bett zu verhalten hat, also dass die auf gar keinen Fall auch zu selbstbewusst sein darf. Weil, das hatten wir in der Folge schon mal vor ein paar Monaten, das ist dann eine Schlampe gewesen, eine Stadtmatratze. Eine Frau, die sagt, was ich will. Eine junge Frau, die Lust auf Sex hat. Was ist mit der falsch? Hm. Die kann ja gleich ein Bordell öffnen, wenn sie das so toll findet. Weißt du? Das war das, was ich im Kopf hatte. Also schön devot sein, zurückhaltend und ja nicht zu Selbstbewusstsein sein, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Männer und Jungs in dem Alter, ich rede jetzt von Teenagern, dass sie das gar nicht wollen. Das ist unattraktiv.
Absolut, ja. Und es ist tatsächlich was mir bis heute immer wieder trotzdem noch begegnet, obwohl ich ja keine Teenager mehr date, zum Glück, dass Männer davon eingeschüchtert sind, wenn Frauen ganz genau wissen, was sie wollen. Und das ist nicht nur sexuell gesehen so, sondern auch was Beziehungen angeht, was Lebensplanung angeht, was Karriere angeht und so weiter. Es ist immer noch so, dass Männer sich wohler fühlen, also ganz allgemein gesprochen natürlich, ne, dass Männer sich wohler fühlen, wenn sie so eine leicht überlegene Position haben. Und dass sie dann Frauen auch attraktiver finden, wenn sie sich besser anpassen können, wenn es mehr so darum geht, dass
sie auch einfacher
Plätze füllen, die schon da sind.
Mhm. Ja, ja.
Und das ist richtig krass einfach, ne? Weil man könnte ja meinen, menschlich, dass man sehr gerne mit jemandem auf Augenhöhe wäre. Also gerade, wenn es um Sex und Beziehung geht, weil das ja sehr viel Raum für Wachstum gibt, für beide Partner. Und das ist eben aber ganz oft gar nicht so. Es ist ganz oft das Gegenteil davon. Und ich finde es auch so crazy, ich komme immer wieder an den Punkt in meinem Leben, wo ich merke, alles, woran ich gearbeitet habe, an meiner Persönlichkeit, an meinen Fähigkeiten, das führt mich natürlich dahin, wo ich gerne sein möchte. Oder zumindest hält es mich auf dem richtigen Weg. Aber es bringt mich auch gefühlt immer weiter weg von Menschen, die nicht diese Arbeit gemacht haben Und in meinem Fall sind das halt eben oft Männer, die sehr spät sich erst mit gewissen Themen auch auseinandersetzen in ihrem Leben, weil sie das halt nicht mussten.
Ne? Ja,
weil
wenn
du
Generation
immer Leute
ist.
Hast, die sich nach dir richten, dann wirst du nie konfrontiert mit deinen eigenen Sachen so.
Mhm.
Ja, eine andere Generation.
Ja.
Wie meinst du das?
Ich meinte, dass ich glaube, dass eine Generation Männer, die vielleicht jünger ist als wir, auch vielleicht viele Jahre jünger ist als wir, die jetzt vielleicht Abitur machen oder jetzt anfangen zu studieren, dass natürlich da die Anzahl der Männer, die sich aktiver mit sowas auseinandersetzen, und zwar, hey, wie funktioniert eigentlich Augenhöhe und auch im Bett Augenhöhe, die ist natürlich viel höher als bei der Generation, in der wir sind. Weil die Generation, die wir sind, das sind ja die Jungs, mit denen ich in der Schule war und die mit mir aufgewachsen sind und die von Anfang an ja mit mir zusammen sozialisiert worden, die Frau darf nicht zu selbstbewusst sein. Das, ich glaube, dass das, ich will die Männer nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube gerade für die, und deswegen ist das so anstrengend auch für uns Frauen, für die ist es natürlich nochmal viel schwieriger, weil die müssen das eigentlich nochmal lernen.
Ja, und es geht da auch viel so um Privilegien aufgeben und so. Ja, das ist so krass. Ich habe letztens wirklich auch so eine Unterhaltung mit einem Mann geführt. Ich rede manchmal mit Männern, das ist voll krass. Da ging es eben auch darum, also ist eigentlich in der Augenhöhe überhaupt möglich, langfristig, wenn man zum Beispiel zusammen ist und sich auch mehr vorstellen kann, weil es ist ja immer ein Ungleichgewicht da. Wenn man zum Beispiel Kinder bekommt in einer heterosexuellen Partnerschaft, ne, und irgendwas geht schief, was auch immer, ne? Es kann ja sein, dass der Mann auf einmal irgendwie keinen Bock mehr auf die Frau hat oder irgendwas so zwischen einem steht oder sonst irgendwas oder die Situation sich ändert, die Ziele sich ändern, was weiß ich was. Mhm. Dann ist es einfach immer so, dass der Mann eigentlich konsequenzlos die Familie verlassen kann.
Ja.
Maximal vielleicht noch unterhaltspflichtig ist, aber niemand in Deutschland wird ihn dazu zwingen können, den Umgang wahrzunehmen. Und sich um die Kinder zu kümmern und weiter eine Bezugsperson zu sein. Und die Frau ist immer in der Verantwortung, was alles andere angeht. Also was die komplette Care-Arbeit angeht, was die Bindung angeht. In sehr, sehr vielen Fällen.
In allermeisten Fällen, ja.
In den allermeisten Fällen und vor allem muss man sagen, was ich damit meine, ist konsequenzlos, ne? Also wenn die Mutter kann das theoretisch auch entscheiden, zu sagen, ich möchte nicht mit meinen Kindern jetzt weiterleben. Ich möchte
aber
die sein, die Familie.
Aber dann gehörst du auf den Scheiterhaufen.
Genau, du gehörst auf den Scheiterhaufen. Und ich sag mal so, ne, wenn der Vater dann sagt, ich möchte das aber auch nicht, dann kommen die Kinder in Obhut.
Ja,
und
korrekt.
Das ist halt so ein krasses Ungleichgewicht. Das ist halt, weißt du, also der Vater kann die Familie verlassen und wird niemals, ne, von irgendjemanden geschämt dafür.
Mm-mm.
Also der kann einfach sein Leben ganz normal weiterführen. Niemand wird sagen, warum hast du deine Familie verlassen?
Es ist übrigens in den 70ern, ich habe einen Podcast neulich gehört, da ging es darum, was eigentlich damals passiert ist. Nicht nur, wenn die Frau einfach gegangen ist, sondern vielleicht auch, wenn eine Mutter damals krank geworden ist in einer Familie. Und da wird beschrieben, dass eben, also die Mutter ist krank geworden, die hatten dann 3 kleine Kinder. Was hat der Mann dann gemacht? Die Mutter ist krank und musste ins Heim. Nee, erstmal, also die Frau musste auch ein betreutes Wohnen und die 3 kleinen Kinder waren da. Was hat der Vater gemacht? Selbstverständlich, erstmal ins Heim gegeben zur Überbrückung, sich dann eine neue Frau gesucht und dann die Kinder wieder zurückgeholt. Und dann war die neue Frau mit den Kindern allein und er ist wieder arbeiten gegangen. Also das ist jetzt nicht überall und immer so gewesen, aber es ist schon ein gängiges Modell gewesen. Also wenn die Frau nicht da war, ja, der Mann alleine kann sich auf gar keinen Fall um die Kinder kümmern. Die Frau ist ja selbstverständlich, dass sie sich alleine drum kümmern soll.
Ja, ich erinnere mich dran, ich habe letztens, ja, es ist jetzt auch schon wieder her, habe ich so einen Instagram-Account gefunden. Und da war es andersrum. Also der Familienvater, der wurde krank und war intensiv pflegebedürftig. Und die Frau hat ihn weiterhin gepflegt und sich auch weiter um die Kinder gekümmert und alles. Aber sie hatte irgendwann dann, nach mehreren Jahren, hatte sie einen neuen Partner, der dann auch mit der Familie zusammengelebt hat und wurde so hart auseinandergenommen dafür im Internet. Und da dachte ich mir auch so,
warum?
Krass. Ne?
Weil sie einen neuen Partner hatte? Oder?
Weil sie einen neuen Partner hatte und jetzt ihr Ex-Mann sozusagen ja mit dem neuen Partner und den Kindern zusammenleben muss, weil er ja von ihr gepflegt wird. Und Und der war aber auch gar nicht so, also, ne, der, das war, der war bettlägerig oder so. Also, weißt du, das war jetzt nicht, als ob der da wirklich.
Also, es gab ein Einverständnis vielleicht auch einfach. Es kann ja auch einfach sein, dass der
vielleicht
im Bett lag
und sagt, kein okay. Einverständnis, weil kein Einverständnis möglich war, weil Mann so krank war, ne? Mhm. Und das fand ich auch so krass, weil ich mir auch, ich stelle mir in so Situationen immer vor, ja, aber wie wäre es, wenn es andersrum wäre? Dann wären alle so, oh Gott, zum Glück hat er eine neue Frau gefunden, die sich um die Kinder kümmern kann und so, ne?
Ja, stimmt. Ja,
der muss ja auch mal was für sich machen. So Männer müssen auch mal was für sich machen. Es ist voll der krasse Ausflug, aber ich finde, man muss das irgendwie auch miterwähnen, wenn man über Augenhöhe in heterosexuellen Beziehungen spricht. Mhm. Weil das ist einfach, natürlich wünschen wir uns alle, dass das möglich ist und dass wir wirklich alle gleichberechtigt sind. Mhm. Aber solange die Gesellschaft noch nicht gleichberechtigt ist für Frauen und Männer und für Mütter und Väter, ist es eben auch mehr oder weniger ein Versprechen, was du von jemandem bekommst, dass er jeden Moment zurückziehen kann.
Ja, es ist, diese Augenhöhe ist im Prinzip, es ist ein bisschen Utopia und wir sollten alle danach streben, aber wir sollten auch, glaube ich, alle immer uns ein bisschen mit der Realität konfrontieren. Das kann auch in einer Beziehung sein, wo beide Teile vielleicht sagen, ja, wir sind absolut gleichberechtigt, bis es zum Beispiel zu dem Punkt kommt, wo die Frau, sag ich mal, schwanger wird und dann auf einmal die Frage auf dem Tisch liegt, wer macht denn die Elternzeit? Und selbst wenn beide sagen, wir wollen beide die Elternzeit machen, was wäre der logische Schluss danach? Dann guckt man doch erstmal auf die Lohnabrechnung und guckt, wer bringt denn mehr Geld nach Hause? Das ist ja in den meisten Fällen dann der Mann. Und selbst in einer super gleichberechtigten Familie ist das in der größten Wahrscheinlichkeit dann der Mann, der arbeiten geht und die Frau bleibt zu Hause. Also es ist einfach ein Problem. Das ist, aber gut, wir schweifen wahnsinnig
aber
ab.
Wir schweifen ab, aber wenn wir jetzt schon so abschweifen, ne? Elterngeld ist gerade auch immer noch ein absolutes Thema. Die FDP hat jetzt nach diesem ganzen Elterngeldstreit.
Ah, zwei Monate werden gestrichen.
Hat sie jetzt vorgeschlagen, das ist immer der Vorschlag bisher, dass dann anstatt 14 Monate Elterngeld alle nur noch 12 Monate beziehen und so Einsparungen getroffen werden können, die dann am Ende zu der Kindergrundsicherung zugutekommen. Und das finde ich halt einfach so crazy, ne? Also wir haben uns jetzt alle stark gemacht dafür, naja, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Es gab schon wirklich sehr viele UnterstützerInnen von den ganzen Petitionen, dass es eben nicht gestrichen wird bei der gewissen Einkommensgrenze. Und jetzt ist das die Lösung dafür, ist natürlich einfach so ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen. Also bleibt da weiter informiert und bleibt da auch weiter laut. Wenn das wirklich durchgesetzt werden sollte, wäre es einfach absolut schlimm.
Mhm. Ja, man schaltet da halt, glaube ich, immer ein bisschen auf Durchzug, wenn es einen nicht selber betrifft. Aber sobald man befruchtet wird oder jemanden befruchtet hat, eher wenn man befruchtet wird, sage ich mal, dann kann ich sagen, dann wird das ein Problem. Ich würde gerne zurück zu den Problemen.
Ja, sehr gerne.
Was sind die Gründe und die Probleme dafür, dass man vielleicht ein geschädigtes, vermindertes Selbstbewusstsein hat im Bett, sage ich mal so ganz plakativ. Wir haben darüber gesprochen, dass es der Körper ist, dass es die Sicht allgemein auf die Frau ist. Da kam ja dann die ganze Exkursion. Und dann hatte ich auch ganz krass den Gedanken, dass es bei mir auch eben dieser Vergleich die ganze Zeit war. Also ich glaube, es ist was sehr Menschliches, dass wir uns sowieso die ganze Zeit mit Leuten vergleichen. Und wir vergleichen uns natürlich als Frauen, gerade im sexuellen Kontext, auch eher mit Frauen und vielleicht mit denen, die wir bewundern. Und wenn wir aber natürlich uns immer mit den Frauen vergleichen, die eine öffentliche Bühne haben und sag jetzt mal in heutiger Zeit Social Media die ganze Zeit zu sehen sind, dann ist der Vergleich utopisch. Du kannst ja nicht die Person werden, du bist halt nun mal eine andere Person. Und ich glaube, dass das so frustrierend sein kann, einen so zerfressen kann, wenn man sich die ganze Zeit denkt, so, okay, aber meine Brüste gefallen mir gar nicht. Hätte ich die Brüste von, weiß ich nicht, Heidi Klum, dann wäre ich gut im Bett. Aber so geht das gar nicht.
Ja, das ist krass, ne? Weil es absolut nicht stimmt.
Also es wird sehr viel auf das Äußere. Ja, ich glaube, das Äußere hat einen unglaublichen Impact auf dieses Selbstbewusstsein.
Vor allem, wenn du so jung wirst, ne?
Mhm.
Das ist schon echt krass. Ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie in dem Alter, wo ich angefangen habe, Sex zu haben, war ich noch gar nicht so im Einklang mit meinem Körper, dass ich überhaupt sagen konnte, was ich alles schlimm finde daran. Also ich war irgendwie bin noch nicht so in meinem Körper angekommen in dem Alter. Das kam erst später bei mir tatsächlich. Aber was ich halt ganz krass auch hatte, war so Scham.
Mhm.
Und das war weniger so Scham von wegen, der könnte irgendwas sehen, was ich nicht schön finde oder so. oder was mich stört, sondern eher so dieses, wenn ich zu schambefreit bin, dann, also das, was du auch schon angesprochen hast, ne, dann denkt er, ich bin eine Schlampe. So, wenn ich dem jetzt meinen Arsch entgegenstrecke beim Sex, also so einfache Sachen, ne? Doggy Style war für mich erst in meinen 20ern möglich.
Ja,
ich fand das ganz schrecklich, jemandem mein Arschloch und meine Scheide zu präsentieren.
Ja. Ja.
Ich freue mich auf die Nachrichten, weil ich Scheide gesagt habe. Egal, auf jeden Fall, das war absolut ein Problem für mich. Und ich muss sagen, das hat sich auch erst die letzten Jahre wirklich nochmal so richtig gelegt, ne? Und für mich ist das eine absolute essentielle Zutat dafür, dass ich richtig guten Sex habe, ist, dass ich absolut schambefreit bin.
Ja, das ist halt leider so alles so eng miteinander verwoben. Im Prinzip die Scham, woher kommt die? Weil wir eben so sozialisiert worden sind, dass der eigene Körper nicht ausreicht oder dass gewisse Formen einfach nicht der gesellschaftlichen Schönheitsnorm entspricht. Ich wollte zum Beispiel auch nie oben sitzen. Das war ausgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte auf jeden Fall Gründe. Weil ich wollte nämlich auch nicht zugeben, dass ich mich nicht schön finde. Sondern ich habe halt dann gesagt, nee, da macht's mir keinen Spaß. Obwohl ich das gar nicht wusste, weil ich es noch nie ausprobiert hatte. Aber für mich war mehr als dieses Doggy-Style, von dem du redest, viel schlimmer der Gedanke, ich sitz frontwärts auf dem Typen, der guckt mich auch noch von unten an. Von unten sieht man Doppelkinn, sieht man immer scheiße aus von unten. Und dann hängen da meine riesigen Brüste über seinem Kopf. Und dann hält er mich fest an meinem Bauch. Das war für mich eine Vollkatastrophe, diese Vorstellung. Dann wackelt alles auch noch.
Ey, Toya, ich liebe das, dass du das sagst und dass du das auch zugibst, dass du was anderes gesagt hast. Ich habe zum Beispiel bei Doggy Style habe ich lange gesagt, nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu degradierend.
Aha, wirklich?
Ja, voll. Und also genauso bei Blowjobs auch. Und also voll viele Sachen. Ich glaube, ich habe das auch wirklich selbst geglaubt. Das war jetzt nicht so eine Lüge, die ich mir ausgedacht habe oder so. Ich habe das wirklich gedacht. Aber es hat alles sehr viel mit Charme zu tun. Und es ist so geil, dass wir auch zwei unterschiedliche Themen haben. Ne? Weil du hast ganz krass so dieses Körperliche.
Ja,
und ich habe ganz krass dieses Charme-Ding. Und bei mir kommt das nämlich gar nicht davon, dass ich das Gefühl hatte, als ich aufgewachsen bin, dass mein Körper nicht genug ist oder so. Sondern ich hatte das Gefühl, dass mein Körper zu viel ist. Und dass ich meinen Körper verstecken muss. Und dass ich gewisse Sachen von mir auch nicht zeigen darf und auch das irgendwie so schützen muss.
Mhm.
Und daher habe ich so dieses krasse körperliche Schamgefühl gehabt. Also ich meine, ich bin auch Tochter von einer sehr katholisch aufgewachsenen Person und einer iranisch aufgewachsenen Person. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Kombi, kann ich euch sagen.
Best of both worlds.
Sexuelle Selbstbestimmtheit angeht. Weil ich einfach schon als Mädchen wurde mir gesagt, nee, du darfst keine Trägertops tragen oder so.
Mhm.
Von der einen Richtung und dann von der anderen Richtung, aber du darfst nicht darüber reden. Und das ist auch ein Thema, worüber wir nicht sprechen. Und das natürlich auf jeden Fall, also ich bin sehr schambehaftet aufgewachsen und für mich war das ein langer Prozess, mich davon wirklich zu befreien. Und ich dachte natürlich als Teenager, dass ich das absolut machen würde mit dem, was ich getan habe und mit dem, wie ich rebelliert habe. Aber ich merke einfach jetzt mit 31, dass ich immer noch nicht angekommen bin. Und das macht mich aber glücklich inzwischen, weil ich natürlich mir denke, also jetzt bin ich auf so einem Stand angekommen, wo ich jedes Jahr sage, dieses Jahr hatte ich den besten Sex meines Lebens. Und das finde ich so schön, weil das heißt, dass ich die nächsten Jahre einfach noch geileren Sex haben werde. Und es ist aber Arbeit, ne? Also wir können das nicht einfach alles abschütteln, was wir beigebracht bekommen. Ist natürlich auch gut, wenn jetzt Mütter zuhören, ne, mit ihren eigenen Kindern. Ihr könnt was dagegen tun, dass Kinder schambehaftet aufwachsen, dass Frauen irgendwann später denken, sie sind zu viel oder zu wenig. Oder sonst irgendwie nicht richtig. Und das passiert auch ganz viel in der Erziehung. Natürlich aber auch zum großen Teil auch in der Gesellschaft. Ne? Also das darf man natürlich nicht ausblenden.
Ich kann dir sagen, dass meine Erziehung in dem Bereich sehr offen war. Also ich durfte auch alles fragen und wir haben über alles gesprochen. Und dennoch hatte ich nicht dieses Selbstbewusstsein, weil, und das ist mir erst sehr spät bewusst geworden, weil ich wusste, und deswegen finde ich das so wichtig, dass, was du gerade sagst, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter kann sehr viel damit zu tun haben. Ich wusste vom kleinsten Kindesalter an, meine Mutter hat Bereiche ihres Körpers, die sie nicht gut findet. Oder meine Mutter achtet sehr auf ihre Ernährung oder sagt, hier die Delle mag ich nicht. Oder also es ging immer sehr viel um Körper. Und nicht nur bei meiner Mutter, sondern auch deren Eltern haben immer kommentiert, das hatte ich auch schon mal erzählt, ach, die schmeckt's wohl gerade oder ach, du siehst aber krank aus. Also immer sehr körperlich, was, und es hatte immer mit Gewicht zu tun, auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, wenn man als Kind schon so früh mitbekommt, ach, meine Mutter ist gar nicht zufrieden mit ihrem Körper oder meine Oma oder meine Tante oder wer auch immer, dann oder solche Sachen gesagt bekommt wie, ach ja, du brauchst ja noch keine Sorgen machen, du bist ja noch jung, du siehst noch gut aus. Was bedeutet dieser Satz? Aha, wenn ich älter werde oder richtig eine Frau werde, dann werde ich diese Probleme auch haben. Und schon ist man vorbereitet auf diesen Selbstbewusstseins-Falldown. Ey, und was ich auch noch erzählen wollte, ich glaube, es ist so, ich meine, ich weiß nicht, ob das heutzutage, na klar gibt's das heutzutage noch. Ich bin groß geworden mit einer Familie, die auch ultra religiös war. Ich war sehr gut mit denen befreundet. Und der Vater hatte damals mitbekommen von dieser Familie, dass ich einen Freund habe. Da war ich halt so 14, 15 oder so. Und der hatte sich wahrscheinlich dann auch gedacht, naja, die wird wahrscheinlich auch bald Interesse in Sexuelle haben. Und hatte dann im Auto zu mir gesagt, du Toya, ich wollte dir nur sagen, eine Frau ist wie eine Vase. Sie nimmt immer nur auf und der Mann gibt in die Vase hinein. Und dieses Bild, das hat sich so in mir eingebrannt. Und ey, sorry, aber ich muss halt dann auch an Sperma denken. Eine Vase in das Sperma. Also keine Ahnung, wie diese Connection im Kopf kommt. Aber das ist tatsächlich so ekelhaft. Schon mal im Podcast
erzählt.
Ich habe schon mal erzählt. Ne?
Ja, ist mir gerade eingefallen.
Das ist
ja
so ekelhaft. Also
voll krass. Was ist das auch, dass er denkt, er müsste dich, das ist ja schon fast Sexualaufklärung auf eine komische, verkorkste Art und Weise.
Ja.
Was denkt also, der Vater deiner Freundin dir das?
Gut, das hat viel mit Religion dann aber auch zu tun gehabt. Weißt du, das ist irgendwie ein Bild aus der Bibel. Ich weiß nicht, wenn jemand zuhört, ich habe eigentlich ganz gut Bibelkenntnisse. Dieses Bild, diese Geschichte kenne ich nicht aus der Bibel, dass es eine Vase gibt, in die hineingejerkt
wird. Oh Gott. Ja, absolut.
Aber vielleicht gibt es dieses Bild. Ja.
Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Körperthema, ne? Weil ich finde es total spannend, dass du das sagst. Also ist absolut der rote Faden unserer Generation, dass sehr viele Frauen von uns mit Müttern aufgewachsen sind, die sich permanent selbst kritisiert haben, optisch. Mhm. Weil das eben auch in den 90ern und 2000ern noch mal so viel mehr Thema in den Medien war. Und es ist ja immer noch, aber damals war es halt wirklich einfach selbstverständlich, dass das überall stattgefunden hat. Und ich habe auch eine Mutter, die nicht mit ihrem Körper zufrieden war. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gerade ganz intensiv darüber nachgedacht, warum ich das nicht so krass hatte. Mhm. Aber ich bin auch mit einer Mutter aufgewachsen, die permanent gesagt hat, ich bin hässlich und du bist schön. Ja? Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt oder so.
Hast du ein schlechtes Gewissen? Oder was macht so eine Aussage mit einem?
Ja, es ist total schlimm, natürlich.
Also, eigentlich ist es ja ein Kompliment.
Naja, nicht
aber
wirklich.
Aber auf der anderen Seite lässt es sich ja schlechter fühlen.
Angefühlt. Ja, also ich muss sagen, ich finde dieses ganze Körperthema, was ich in meiner Familie so mitbekommen habe, finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall auch schon Zeiten, wo ich Probleme mit Essen hatte.
Ich auch, ja.
Und das kommt natürlich extrem daher, auch wenn man merkt so, da wird die ganze Zeit gesagt, oh, heute muss ich aber ein bisschen, ich habe jetzt schon eine halbe Tafel Schokolade gegessen, ich esse jetzt nichts zu Abend oder so, ne? Also wenn man so Sachen hört, wie sich jemand permanent so selbst
reguliert. Ja. Und reglementiert.
Reglementiert eigentlich, was Essen angeht, dann denkst du natürlich auch so, okay, das ist was man machen muss, ne? Mhm. Und wenn du dann mal damit experimentierst und noch in deinen Teenagerjahren bist, wo du irgendwie gefühlt 3000 Kalorien am Tag verbrennst, dann kann man damit auch sehr schnell experimentieren, das ist sehr gefährlich. Und du brauchst jemanden, der ein gesundes Verhältnis zu Essen hat, um zu lernen, wie man ein gesundes Verhältnis zu Essen hat.
Mhm.
Aber dieses du bist schön und ich bin hässlich, das ist natürlich also absolut gar kein positives Gefühl, weil du willst natürlich als Kind auch von deinen Eltern hören, dass sie sich halt auch gerne mögen, weil du liebst sie ja, ne? Also du liebst als Kind bedingungslos deine Eltern, du findest, dass es die schönsten Menschen auf der ganzen Welt sind und wenn da jemand sich permanent selbst kritisiert, das macht schon was mit einem.
Mhm. Und ich muss eine Anekdote von den Kardashians an dieser Stelle erzählen. Ihr wisst ja, ich gucke das wahnsinnig gerne, um mein Gehirn auszuschalten. Das ist einfach absolut genialer Content, genau dafür. Ich fand die Situation aber sehr schön, Und zwar spricht Kylie Jenner, die ja wirklich schon extrem viel hat machen lassen in ihrem Gesicht und an ihrem Körper, spricht über ihre Ohren. Und die hat so ein bisschen Segelohren. Und sie spricht darüber, dass sie halt früher, also sie hatte gar nie ein Problem als Kind mit ihren Ohren, bis halt jemand mal gesagt hat, ich glaube Dumbo nennen, sagt sie, oder irgendwie, oder ich weiß nicht, irgendwie sowas Ähnliches auf jeden Fall. Und ab dem Zeitpunkt wollte sie ihre Haare nicht mehr hochstecken. Mhm. Genau, und hat ihre Ohren versteckt. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie ein Kind geboren hat und dieses Kind, die Tochter, ihre Ohren hatte. Mhm. Und sie in dem Moment ihr klar wurde, mein Kind ist das für mich das schönste Kind auf der Welt und ich liebe diese Ohren, dass sie ab diesem Zeitpunkt angefangen hat, wieder ihre Haare zurückzustecken. Also versteht mich nicht falsch, ich weiß, sie hat wahnsinnig viel an sich machen lassen, aber ich finde, das ist eine sehr bezeichnende Geschichte, weil man, finde ich, sehr schnell merkt, dass wenn man selber Kinder bekommt und die haben etwas von einem, was man vermeintlich an sich selber eigentlich nicht mag, dass man erstmal versteht, dass das total egal ist.
Voll. Ich habe tatsächlich auch so eine Geschichte. Ich möchte nicht sagen, welches Körperteil das ist, weil ich finde das immer schwierig, wenn man in der Öffentlichkeit spricht, wenn man zu sehr über seine Unsicherheiten spricht oder so. Ich habe das genauso. Es gibt eine Sache in meinem Körper, die ich schon immer hässlich gefunden habe. Und tatsächlich kommt das auch so richtig aus meiner Familie, so aus der engsten Familie. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer, weil ich über diese Person nicht rede. Aber man kann es sich denken, dass immer wieder darauf der Fokus lag, wie dieses Körperteil hässlich ist an mir. Also auch schlimm, ne? Kinder sind einfach wirklich ganz schlimm. Ich habe das halt wirklich so verinnerlicht auch. Und das Krasse ist, ich habe dieses Körperteil so hässlich gesehen. Seitdem ich Mutter bin, liebe ich dieses Körperteil an mir. Ich sehe das viel schöner, ne? Es hat sich nichts verändert. Und vielleicht sogar eher im Gegenteil noch. Es ist wahrscheinlich hässlicher geworden, so über die Zeit, mit allem, was passiert ist. Und trotzdem ist es jetzt so, dass ich mir dieses Körperteil anschaue und ich das auch gerne, also auf einmal zeige ich das auch gerne und auf einmal kann ich das alles so, ich weiß nicht, ich sehe es wirklich mit anderen Augen. Und es ist halt wirklich so, es gibt ja diesen Spruch, das Zitat, alles, was man mit Liebe betrachtet, ist schön. Und man darf das halt nicht vergessen, ne? Es ist alles sehr fragil, natürlich, man ist sehr empfänglich, gerade von den engsten Bezugspersonen Kommentare zu hören, die sich einbrennen in dein Gehirn. Aber wenn man es irgendwie schafft, Sachen mit Liebe zu betrachten, dann kann man das heilen. Und
ja, oder ist das natürlich jetzt super, dass ich das sage,
die in der letzten Folge. Ja, aber ich meine gar nicht mit Liebe für dieses Körperteil, ne? Also du musst dich auf einmal, wenn du irgendwie Zellulite hast und dein ganzes Leben darunter leidest, same übrigens hier, ne? Ich hatte als Kind schon Zellulite, musst du nicht sagen, okay, ich liebe jetzt meine Zellulite, nee, damit du dich besser fühlst, gar nicht. Aber du kannst zum Beispiel deine Beine lieben, weil die stark sind und weil die, keine Ahnung, 90 Kilo squatten oder Hip Thrusten können. Und dann wirst du merken, dass du einfach deine Beine mit Liebe anschaust, weißt du? Gar nicht so, dass du sagst, die sind mega schön oder so, aber es ist jetzt so ein Beispiel, das habe ich mir gerade an den Haaren herbeigezogen, aber ich kenne das von mir einfach, dass ich so gewisse Sachen dann mit anderen Sachen verbinde und das macht einfach im Gehirn, macht das einen Unterschied. Und dann sind die Sachen auf einmal schön. Ich liebe meine Beine, wenn ich richtig gut trainiert bin. Ich finde die optisch, also wenn ich mich optisch malen müsste und sagen würde, was hätte ich gerne anders, würde ich mir niemals so krass muskulöse Trainingsbeine zeichnen. Aber wenn ich sie dann habe, gucke ich sie jeden Tag an und denke mir so, boah, die sind so stark, die können so viel Sachen machen. Ich liebe diese Beine einfach. Mhm.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen. Lösung, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Koro.
Wir lieben Koro und vor allem liebe ich Koro für die Bionut Butter Crab Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, das sind, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell irgendwie was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Koro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen mit nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand
und
hat's
dann
gesehen.
Kaufst du da heimlich dran.
Ja, genau. Weißt
du,
und das ist ja auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Koro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese Gewürzen. Ich habe bei Koro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vorm Fernseher einfach, um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, der Weg dahin ist natürlich sehr schwer und ich kann es total nachvollziehen, wenn man das nicht schafft. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Bereiche, die man nicht geil findet und die man vielleicht auch beim Sex, um wieder auf unser sexuelles Selbstbewusstsein zurückzukommen, die man dann trotzdem noch beachtet. Also ich habe das bis heute. Ich habe Teile an meinem Körper, wo ich auch sage, die muss ich jetzt beim Sex auch nicht meinem Partner ins Gesicht pressen. Also einfach, weil ich selber vielleicht nicht irgendwie attraktiv finde. Und da ist der Knackpunkt. Ich finde die nicht attraktiv, das ist nicht schlimm, die hängen aber an mir dran und die Teile meines Körpers sind ja attraktiv. Deswegen, das ist so ein Plus-Minus-Game. Weißt du, es gleicht sich alles so ein bisschen aus. Also daher ist es okay. Ich würde gerne weitergehen auf eine Stufe, um herauszufinden, wie kann man sein Selbstbewusstsein, man sieht, wir sind ja total verkorkst alle, wir haben alle unser Päckchen da zu tragen, aber wie kann man dieses Päckchen vielleicht ein bisschen auskippen, dieses Säckerle voll von Last, wie kann man da ein bisschen so ein paar Steine rausnehmen und ich habe mir dann direkt so Situationen direkt vorgestellt, wenn die quasi zum Sex führen. Also egal, ob das der Partner ist oder vielleicht eine Affäre ist oder so. Also es ist kurz vorher oder ihr plant das, es steht bevor und dann ist irgendwie schon so ein Unwohlsein im Bauch. Wie schaffe ich das jetzt irgendwie, dass ich mich drauf freue und nicht, dass ich Sorge habe vor irgendwas? Und habe mir dann so Szenarien überlegt, was man machen könnte.
Okay, ey, Tuja, in dem Moment, wo du das sagst, fallen mir 3000 Situationen ein, wo ich Sex wollte, aber ja. Angst hatte, das zu sagen, damit ich nicht als so sexgeiles Schlampenmonster irgendwie dastehe vor meinem potenziellen Geschlechtspartner. Sexgeiles
Schlampenmonster, so heißt die Podcast-Folge.
Ja, so heißt die Folge. Geil.
Das Schlampenmonster.
Nee, aber wirklich, ne? Und das ist so geil, weil eigentlich fängt es ja wirklich schon da an, ne? Du möchtest Sex, aber dein Partner, dein Gegenüber, ist vielleicht einfach nur vorsichtig und will eine Art so Einverständnis von dir, was ja mega geil wäre, so, ne, wenn das immer so passieren würde. Aber du schaffst es nicht, dir das zu geben, weil du so schambehaftet bist und so Angst hast, als weniger wert angesehen zu werden,
dass ja, du lieber deine Fresse hältst.
Genau, dass du lieber deine Fresse hältst und dann hoffst, dass er irgendeinen Schritt in die Richtung macht.
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema, dass Frauen sehr oft einfach warten, bis der andere den ersten Schritt macht.
Ja, es gibt ja auch Männer, die davon abgeturnt sind. Ne? Man muss es ja auch wirklich sagen.
Ja.
Es gibt die wirklich. Und wenn ihr so einen habt, rennt. Nein, sagt ihr mal so.
Da habe ich auch, ich liebe ja Trash, ihr wisst das. Und ich bin total begeistert von meinen Lieblings-Trash-Sendungen. Aber ich habe neulich einen Satz gehört. Bei Aito war das, glaube ich, I am the one. Und da sagte eine Kandidatin, sie legte sich hin, die Männer wollen das nicht, sie legte sich hin wie so ein totes Reh vors Auto. Und da habe ich mir gedacht so, oder vor einem Löwen oder so. Also das quasi, das tote Tier legt sich schon hin, um gefressen zu werden. Und ich mir dachte so,
also
was?
Sie hat das über sich selbst gesagt?
Nein, über was? Eine andere Frau, über eine andere Kandidatin. Also sie wollte quasi damit klar machen, Männer wollen erobern. Das ist ja auch das, was uns viel beigebracht wird. Männer wollen erobern und wollen gar nicht, dass die Frauen sich so anbieten. So, ich sag das extra so überspitzt, denn es wäre ja so, als würde sich ein totes Reh vor den Löwen schon oder würde sich selbst abmurksen, um gefressen zu werden.
Ey, wirklich größtes Red Flag, seitdem ich Mitte 20 bin, auch ist, wenn ein Typ sagt, ja, aber ein bisschen Jagdinstinkt muss ja schon bedient werden oder so, ne? Richtig stimmt. Wenn ihr sowas hört und nicht erobert werden wollt, es gibt ja vielleicht auch Frauen, die das auch brauchen, dann rennt bitte. Es gibt ganz, ganz viele Männer, die es mega geil finden, wenn Frauen auf irgendwas Bock haben und das genau sich nehmen können oder genau sagen können, sich nehmen klingt immer so nach nicht im Einverständnis, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Weil das eben, also selbstbewusste Frauen können auch super sexy sein. Lasst euch bitte nicht von irgend so jemanden einreden, dass Frauen nicht selbstbewusst sein dürfen.
Jetzt ist es ja so, dass wir reden hier immer, wie wichtig das ist, selbstbewusst zu sein. Wir sind aber nicht alle gleich selbstbewusst und wir werden auch nie alle gleich selbstbewusst sein. Und ich glaube, selbst wenn man so Unsicherheiten hat, dann kann man sich das selber angenehmer machen in so einer Situation, um Sex, sage ich einfach mal, für den. Ich nehme so eine klassische Situation, ihr trefft euch am Abend, egal Beziehung oder nicht, ihr trefft euch am Abend, Sex steht vor der Tür quasi und jetzt überlegt man so, ich fühle mich super unwohl, ich fühle mich irgendwie auch nicht sexy, wie kann ich mich da irgendwie so in Stimmung bringen? Und ich kann dir sagen, dass für mich persönlich Atmosphäre wahnsinnig wichtig ist. Also es gibt Leute, denen ist das völlig egal, die bumsen überall und finden das total geil. Leila lacht, kleine Anmerkung von der Redaktion. Ich bin eher der Typ, ich mag einfach, wenn es ein schönes Licht ist. Es muss nicht dunkel sein, aber einfach ein schönes Licht. Ich mag das auch, wenn eine Kerze brennt. Ich mag das, wenn coole Musik an ist, die ich gerne mag. Einfach, wenn es ein bisschen cozy alles ist. Das bringt mich in Stimmung. So.
Okay, soll ich dir sagen, was bei mir hilft? Bei mir fängt das schon beim Fertigmachen an. Ich habe wirklich sehr selten ungeplanten Sex, weil ich wirklich, ich weiß eigentlich schon, ob ich Bock habe oder nicht an dem Tag. Und wenn ich dann so irgendwie duschen gehe, mir die Zähne putze und so, irgendwie bin ich so in so einem Vorbereitungsritual. Es ist nicht so normale Körperpflege, es ist ein Vorbereitungsritual. Ich weiß, egal, ob das genauso aussieht wie sonst, egal, ob ich mich rasiere oder nicht, ne? Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine das jetzt gar nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich muss perfekt aussehen für heute Abend. Sondern es ist so, ich versuche mit meinem Körper irgendwie schon mal so, ne? Den so abzuholen.
Finde ich auch. Ist super wichtig.
Und also, stell mir dann auch vor, wie dieser Körper später Sex hat. So. Und dann ziehe ich was an, was ich später wieder ausziehen werde. Und dann von mir aus schminke ich mich und das ist die Schminke, die ich später beim Sex tragen werde. Und ich lege einen Duft auf oder keinen Duft auf, mache nur Deo oder sonst irgendwas und weiß, das ist der Duft, also so werde ich später riechen beim Sex. Und das ist irgendwie so voll die geile Vorbereitung. die ich auch so brauche tatsächlich. Weil wenn das dann so spontan ist, das kann auch mal cool sein. Aber meistens überrumpelt mich das dann zu sehr.
Ja, weil ich, nicht ich mag das auch gerne bin. Vorbereiten. Ich mag ich kann, das auch, ich sich einzulassen.
Ich kann auch mit Club-Toilette Sex haben, aber ich brauche diese Vorbereitung vorher.
Ja. Ja, ich finde das auch, das kann sehr, oh, ich mag das Wort empowern überhaupt nicht, aber ich finde, das betrifft es einfach sehr gut, dass man sich selber so ein bisschen empowert, wenn man sich schön macht, für sich selbst schön macht. Und voll. Das ist, und ich sag das ganz extra, dieses für sich selbst schön machen, weil du musst dich halt auch super wohlfühlen. Obwohl du vielleicht Teile hast, die du nicht magst, das ist egal, die sind halt an dir dran, wie ich gerade sagte, plus, minus, hey, ein paar Sachen gefallen dir schon. Aber wenn man sich ein Outfit raussucht, wenn man coole Unterwäsche kauft, man kann ja auch mal ein bisschen stöbern, was gefällt einem nicht. Das kann man auch übrigens super mit einem Partner zusammen machen oder dem vorher schon mal schicken, hey, guck mal, das habe ich heute an. Also,
oh Gott, der Druck, der damit kommt.
Ja, aber ich finde das ja. So kann man auch das ein bisschen so anheizen. Weißt du, wir uns hören ja auch sicherlich viele Hörerinnen, die vielleicht auch in langjährigen Beziehungen sind oder einfach in Beziehungen, wo es nicht mehr so ganz super sponti ist und so super leidenschaftlich, wie es im ersten Monat war, sondern wo sich das ein bisschen eingespielt hat. Und da muss man auch trotzdem, aber und vielleicht auch gerade da, immer wieder an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Denn ich finde, wenn gerade in einer Beziehung der Sex abnimmt, egal ob man das zugibt oder nicht, dieses Abnehmen dieser Regelmäßigkeit ist, finde ich, für Selbstbewusstsein manchmal ein bisschen weird. Auch wenn man selber ja aktiv auch schuld daran ist, dass es weniger wird. Aber man fragt sich dann, glaube ich, schon, die haben ja nicht mehr so viel Sex miteinander. Steht der überhaupt noch auf mich? Will der das überhaupt noch? Oder ist das nur noch so, ja, machen wir halt für alle paar Wochen, damit es irgendwie abgehakt ist? Ich finde, da kann man sich das Selbstbewusstsein aber auch wiederholen, indem man mit dem Partner zusammen herausfindet, das kann ja was ganz Neues sein, neue Outfits, gucken wir, was, ob jeder darf sich mal ein Porno aussuchen. Weißt du, was ich meine? Dass man einfach rausfindet.
Holt euch auch auf jeden Fall so einen Adventskalender. Es gibt echt von sehr vielen Sexshops, ich werde nächste Woche, glaube ich, einen Code haben. Aber ich kann euch sagen, also so ein Adventskalender in der Partnerschaft, das bringt einen nochmal auf so ganz andere Sachen einfach, ne? Und manchmal ist es dann auch so, dass man sich Sachen anguckt und sich dann so denkt, hey, ja, das machen wir nicht oder so, ne? Also es muss ja auch nicht sein, dass man dann alles durchzieht, was da drin ist oder so. Aber die Unterhaltung ist einfach offen. Und ich glaube, das ist wirklich auch so der erste Schritt, wenn man in einer längeren Beziehung ist, dass die Unterhaltung offen bleibt darüber. Weil wenn man gar nicht mehr das Thema anspricht und es nicht mehr stattfindet, dann existiert das ja irgendwann gar nicht mehr. Und dann hat man irgendwann auch keinen Zugang mehr, darüber zu sprechen oder was daran zu ändern.
Und einer meiner Lieblingstipps ist ja sowieso, den habe ich schon mal verraten, aber für alle, die den vergessen haben. Ich finde, wenn man so ein bisschen so eine Flaute hat, und das kann im Prinzip in der Beziehung sein, finde ich, kann aber auch so ein kleines Bröckelchen sein, an die Affäre vielleicht, die man hinschmeißt, ist, dass man jemandem eine Nachricht schickt, weil sowas haut mich immer komplett zum Beispiel aus den Wolken, wenn ich auf einmal so eine Schmuddelnachricht bekomme.
Das stimmt, das hast du schon mal erwähnt, ne?
Ich finde, dass das kann, also nur wenn man darauf Bock hat natürlich, ne? Aber ich finde, wenn man dem Partner einfach mal schreibt, so du, ich habe das und das geträumt, krass, oder?
Ja, das mit dem Traum, das ist ja auch immer mein Hack auf jeden Fall.
Ich habe das und das geträumt oder man kann es der Person ja auch sagen. Einfach, ich finde, da kann man auch gut austesten. Vielleicht hat man, da sind wir wieder bei Scham, vielleicht hat man irgendeinen Kink. Und über den Kink will man nicht sprechen. Und man würde das gerne mal ausprobieren, aber traut sich das dem Partner vielleicht nicht zu sagen, weil man nicht genau weiß, steht der oder die da drauf. Es teilen ja nicht alle in ihrer Beziehung alles mit. So, manche haben halt auch ein bisschen Geheimnis voneinander. Ich finde es auch nicht unbedingt schlimm. So, aber um mal sowas rauszufinden, ob die andere Person da drauf steht, finde ich so eine Traumnachricht ja ideal. Weil dann kann man sagen, du, ich habe geträumt, dass ich total angeschnallt im Bett liege. Du, das war irgendwie aufregend. Und ich finde, allein an der Reaktion kann man ja da schon merken, möchte mein Partner, meine Partnerin
cool, bring
das
bitte
auch.
Milch mit nach der Arbeit.
Weißt du, aber so, können wir schon machen, aber die Kinder müssen erst aus der Kita geholt werden. Ja, so, das ist halt.
Ja, es ist krass. Aber ja, es ist auch nichts, was sich von einem Tag auf den anderen ändert, natürlich. Ne? Also wir haben super viel gesellschaftliche Sachen, mit denen wir aufwachsen. Wir haben unsere Sachen aus der Kernfamilie, die wir gelernt haben, die wir ablegen müssen teilweise. Mhm. Und der Weg dorthin ist wirklich ein langer. Und ich bin auch gespannt, wo das bei uns noch hinführt, weil ich wirklich auch immer noch jetzt, und ich dachte schon in meinen 20ern tausendmal, dass ich angekommen wäre, was mein Sexleben angeht. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl gerade, es wird halt immer krasser. Und also ich weiß auf jeden Fall, also bei mir sind noch so viele Knoten geplatzt, alleine dieses Jahr, muss ich sagen. das, ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, ob wir jetzt weiter so allgemein darüber sprechen, aber es gibt auch so verschiedene Praktiken, die ich nie genossen habe. Stichwort Analverkehr. Was halt natürlich, wenn man weiß, dass ich ja auch sehr schambehaftet aufgewachsen bin, ist das natürlich fast schon die Königsdisziplin. Ne? Ich meine, es kann alles passieren dabei. Es kann total schief gehen. Können komische Situationen entstehen. Du kannst das Zimmer voller Scheiße haben danach oder machst komische Geräusche oder sonst irgendwas. Oder du verletzt dich, ne? Das kann auch passieren. Ja. Und mein Approach da, was Analverkehr angeht, war halt lange ganz negativ behaftet. Und jetzt ist es was ich richtig genieße, wo ich hatte noch nie so viel Analverkehr in meinem Leben. Es ist so crazy.
Was?
Ja, voll.
Das ist ja verrückt.
Dann ist mir aufgefallen, vor ein paar Monaten, so, dass ich so Bock auf Analverkehr hatte, dass ich das halt auch wollte, als es gar nicht so, ne, gar nicht so anstand, sage ich mal.
Ja.
Und ich habe es nicht hingekriegt im Bett, Toya. Ich habe es nicht hingekriegt zu sagen.
Ich will das.
Ich will das, weil in meinem Kopf war das so, Analverkehr klingt scheiße. Also, dann
hast du ja gar nicht so Unrecht.
Nee, es klingt einfach komisch. So, während dem Sex zu sagen, ich möchte jetzt Analverkehr.
Ja, gut, ist komisch. Sagst du das ja auch wahrscheinlich nicht, oder?
Naja, vielleicht sage ich es nicht so. Dann dachte ich mir so, was gibt's für Alternativen? Fick mich in den Arsch. Klingt auch komisch irgendwie, ne? Klingt auch sehr krass vulgär und vielleicht manchmal ein bisschen vulgärer, als die Situation es zulässt, weil ich kann ja auch Blümchensex, kann ich ja auch mit Analverkehr verbinden, weißt du?
Ich stelle mir gerade also ganz kuschelig, so blümchenmäßig, mit schöner Musik und dann kommt das.
Ernsthaft? Aber es kann ja auch ein super intimer Moment sein, der wirklich so, ne, also so ein sehr liebevoller Sex ist, mit jemandem, mit dem man eine sehr krasse Intimität hat. Und das heißt ja nicht, dass es dann Analverkehr, ich sag das jetzt extra mal so komisch.
Oh, das Wort ist auch so doof, auch im Deutschen.
Ausschließt. Ja, aber also was ist dir denn bitte die romantische Formulierung von fick mich in den Arsch?
Ja, mach hinten, weiß ich nicht, irgendwas mit hinten wahrscheinlich.
Hinten, aber das klingt für mich so verklemmt.
Oder ins andere Loch.
Ins andere Loch, oh mein Gott. Das klingt für mich wieder nach diesem Ü-70-Typen, der irgendwie noch ein letztes Mal Sex hat. So, oh, Angela, magst du es auch von hinten? Weißt du, so klingt das für mich. Also keine Ahnung, irgendwie
echt?
Ist es so.
Nee, okay.
Und ich möchte
ich
vor allem,
so. Also
auch wenn ich vielleicht noch irgendwo so Schamzonen habe in meinem Sexleben, möchte ich, dass die so weit weg wie möglich von meinem Sex bleiben. Ne? Also ich möchte nicht sagen, kannst du mir statt in der Mumu, kannst du deinen Pipi-Mann mir ins Hintertürchen stecken. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Da kriege ich keinen mehr hoch. Und deswegen war ich in dieser Situation, deswegen habe ich mit einem Freund darüber gesprochen. Ich meinte so, und ich weiß, dass er auch echt nicht wenig Analverkehr hat und dass er auch schon in Beziehung war mit Frauen, die das regelmäßig wollten. Und ich meinte so, ganz ehrlich, wie sagen die das? Ne? Also, weil es gibt natürlich, gibt es so den Move, dass du halt, ne, da jemanden hinführen kannst. Aber manchmal hast du ja vielleicht auch keinen Bock, da noch eine halbe Stunde darauf zu hoffen, dass dein Gegenüber dich versteht. Und er meinte ja so, ja, fick mich in den Arsch. Er war einfach so, ja, das sagen die immer.
Aha.
Und allein, dass er das gesagt hat, hat das irgendwie für mich okay gemacht, das beim Sex zu sagen, auch wenn ich jemanden sehr gerne mag.
Ach krass, okay.
Dann bin ich vielleicht noch so, kannst du mich in den Arsch schicken?
Hey, ist das was, also gibt es für dich Praktiken, die für dich ausgeschlossen sind bei einem ersten Date ist vielleicht jetzt noch ein bisschen offensichtlich, aber vielleicht so in den ersten drei Dates, sag ich mal, mit jemandem ausgeschlossen sind?
Also, nachdem ich mir jetzt dieses Jahr angeschaut habe, bei mir würde ich sagen, nein.
Mhm.
Also für mich war Analverkehr auch ganz lange was ich nur in Beziehungen haben kann, mit jemandem, dem ich krass körperlich vertraue.
Mhm.
Inzwischen kann ich dieses Vertrauen anscheinend etwas schneller fassen. Um das mal anders zu sagen.
Ich glaube, dass das ja auch ganz viel mit dem Kopf zu tun hat. Also gerade wenn es um Verletzungen geht oder so, das ist natürlich, wenn man im Kopf total verkrampft ist und jemandem nicht so ganz vertraut, weil man den nicht kennt, dann ist natürlich da die Gefahr höher, dass man da schlechtes Erlebnis hat.
Analverkehr ist jetzt auch so ein krasses Beispiel, ne? Weil da spielen ganz viele Faktoren mit. Das ist ja auch, es kommt auch ein bisschen auf die Penisgröße an und wie jemand auch Sex hat und so weiter. Wenn ich jetzt Sex habe mit jemandem, der so ein Rammler ist oder so, ne, würde ich niemals sagen, ey, fick mich in den Arsch, weil ich mir denken würde, oh nee, zu wenig Kontrolle darüber, dass alles gut läuft. Oder auch, wenn ich eine Sprachbarriere mit jemandem habe, würde es mir auch schwerer fallen, Analverkehr zu haben. Weil ich finde, das ist was, wo man sehr viel kommunizieren muss und wo man gerade so in den ersten Minuten das extrem richtig machen muss, sonst macht es keinen Spaß. Mhm. Und ja, also wenn jetzt jemand halt auch einen riesigen Penis hat, ne, dann brauche ich schon sehr viel Vertrauen dafür. So viel dazu auf jeden Fall. Aber ja, es gibt wenige Sachen tatsächlich inzwischen. Ich hatte dieses Jahr sogar ein erstes Mal und ich habe es mir extra für diese Folge hier aufgehoben. Ich merke aber schon, ey, wir haben die Zeit krass überschritten. Wir müssen nächste Woche auf jeden Fall nochmal weiter darüber sprechen. Es gibt noch so viel, was darüber zu erzählen ist. Und ich muss dir unbedingt von diesem ersten Mal berichten, weil für mich war das voll das Happening, als jemand, der jahrelang sich sehr intensiv auch beruflich mit Sex beschäftigt hat.
Was könnte das denn sein?
Noch ein erstes Mal zu haben. Also ihr könnt es ja jetzt... Ey, ihr könnt uns das mal in die Kommentare von unserem letzten Post auf Instagram schreiben, was ihr denkt, was
könnte
es ist.
Sein? Was hatte Layla dieses Jahr als erstes Mal im Bett? Das würde mich auch sehr interessieren. Wir hören uns nächste Woche. Es geht einfach weiter mit einem zweiten Teil von Selbstbewusstsein im Bett, sexueller Selbstbestimmtheit, was ich großartig finde. Bitte erzählt allen von diesem Podcast, von dieser Folge, damit wir nächste Folge weiter da einbringen können.
Hört sie mit Männern an.
Hört sie mit euren Männern an oder mit anderen Männern, damit die auch mal ein bisschen was lernen. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche.